Klaus Steg, 2006 wurden Sie zum Präsidenten der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg gewählt, 2009 und 12 nochmal wiedergewählt. Jetzt läuft Ihre dritte Amtszeit ab und für eine Wiederwahl stehen Sie nicht mehr zur Verfügung. Warum eigentlich?
Nein, die Satzung ist davor. Also man kann nur zweimal wiedergewählt werden und das bin ich. Das waren dann 9 Jahre. Und jetzt müssen neue kommen.
Hätten Sie weitergemacht, wenn es diesen Satzungsvorbehalt
gäbe? Das weiß ich gar nicht. Manchmal ist man ja froh, wenn man manche Entscheidungen nicht treffen muss. Also eine ehemalige Staatssekretärin von der CSU wollte sogar eine Bürgerinitiative gründen, damit ich weitermache. Und dann habe ich gesagt, gemach. Die Satzung ist nun mal auch in einer Akademie nicht heilig, aber man muss sie respektieren. Die lässt nun mal nur zweimal Wiederwahl zu. Und ich glaube, es reicht auch. Nach 9 Jahren muss ein Neuer kommen. Eine Neue. Ich hoffe, dass man eine Neue kommt. Nach 300 Jahren wäre das eine wunderbare.
Es hat noch nie eine Präsidentin in der Akademie gegeben.
Es hat noch nie eine Präsidentin gegeben. Aber deshalb wünsche ich mir eigentlich eine. Aber was heißt das Wünschen bei 400 Mitgliedern, die alle ihre Eigenheiten haben natürlich. Deshalb sind sie auch Künstler. Und vielleicht kommt jemand, ein Phönix, als welcher Asche auch immer.
Naja, Asche hinterlassen Sie ja nicht.
Nein. Ich habe eine Baustelle übernommen, sagen wir mal so. Das habe ich wirklich. In Sie das Wort ist vielschichtiger Bedeutung.
Ja, aber Sie haben einen höchst zerstrittenen, ich sag's mal salopp, Haufen übernommen. Eine Mitgliedschaft, die sehr disparat war in verschiedenen Fragen, was die Führung, die Struktur des Hauses anging. Es gab gerade eine Umstellung 2006. Der Bund ist in die Bresche gesprungen, weil die beiden hochverschuldeten Bundesländer Berlin-Brandenburg diese Einrichtung nicht mehr zahlen konnten, wollten. Also das war eine außerordentlich schwierige Situation. Vielleicht steigen wir noch mal ganz kurz in das Jahr 2006 ein. Udo Zimmermann, Christoph Hein waren damals als Kandidaten genannt worden. Dann plötzlich fiel zur Überraschung vieler Beobachter der Name Klaus Steg. Auch zu Ihrer eigenen Überraschung?
Auch zu meiner eigenen Überraschung. Ich war in so einer Art Findungskommission und habe wirklich akribisch geguckt, gebohrt. Wo könnte denn jemand sein, der bereit ist, das wirklich zu machen? Wir stießen überall auf taube Ohren, weil ja, die Leute wollten nicht in diese verfahrene Situation, nennen wir es mal ganz harmlos so, einsteigen. Und ich war fest entschlossen, es nicht zu machen, hatte all meinen Mitarbeitern, meinen Angehörigen gesagt, also ich verspreche euch, ich werde nicht kandidieren. Dann hatte ich mal einen kleinen Fehler gemacht irgendwann. In der Findungskommission hatten mal Leute gesagt, wenn sich nun mal keiner findet, dann wählen wir eben keinen. Dann hatte ich gesagt, seid ihr denn alle wahnsinnig? Wir können doch nicht nach Hause gehen in dieser schwierigen Situation, wo viele ja schon die Existenz überhaupt anzweifelten. Ein Politiker hat mal gesagt, sie wollten fast Pläne ausarbeiten, wie man die Akademie abwickelt. Archiv erhalten, das wunderbare Große. Und dann können wir doch nicht weggehen und sagen, wir haben keinen gefunden. Dann hatte ich leichtsinnig gesagt, also wenn der Fall eintritt, unter 3 Leuten nur, dann werde ich das machen. Werde kandidieren natürlich bloß. Und das hatte sich der eine gemerkt und da hatten sich 3 Sektionen, wir haben ja 6 Sektionen.
Müssen wir kurz sagen, bildende Kunst.
Das ist die bildende Kunst, das ist die Baukunst, das ist die Musik, Literatur, die darstellende Kunst und Film und Medien. 2 oder 3 hatten sich verabredet, wir wählen immer nur mit Enthaltung. Und dann kam jemand an, nach dem 3. Wahlgang, glaube ich, und sagt, siehst du, wie das hier weitergeht. Also entweder machst du jetzt deine Ankündigung wahr. Und dann war ich so überrascht und da ich in der Regel auch zu meinen Fehlern stehe, ich habe das ein bisschen als Fehler angesehen. Ich habe gesagt, na gut, dann mache ich das jetzt. Wurde sofort gewählt. Ich komme aus der freien Wildbahn, wie ich das immer so ein bisschen salopp nenne. Ein Leben lang da mein Geld verdienen müssen und überleben müssen als Künstler. Und ich habe einen Betrieb in Heidelberg. Das ist eine Dreifachbelastung.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz in die Situation vor Ihrer Wahl zurückspringen. Udo Zimmermann, der Komponist war, hatte sich selber ins Gespräch gebracht, wollte kandidieren. Und auch Christoph Hein, beides gebürtige Ostdeutsche. Mit ihnen wurde es, so hat das der ein oder andere damals zur Kenntnis genommen, nach Walter Jens, dem Westdeutschen, und nach dem Schweizer, also eher aus dem Westen, Adolf Muschk, wieder ein Westdeutscher. Wie waren damals die Auseinandersetzungen? War das schwierig, sich da durchzusetzen?
Ich komme ja selber aus dem Osten. Bin allerdings mit 18 Jahren geflüchtet. Und ich glaube doch, dass Walter Jens hauptsächlich zustande gebracht hat, mit Heiner Müller zusammen auf der Ostseite.
Die beiden Akademien zusammenzuführen.
Das waren die beiden Akademien, die ja Ost-West getrennt waren, die zusammenzuführen. Wir sind ganz wenige Institutionen, die es geschafft haben, tatsächlich, sagen wir mal, fast gleichberechtigt, nicht, dass die eine Institution die andere geschluckt hat, sondern dass wir gleichberechtigt zusammengekommen sind. Das war die große Leistung von Walter Jens, eine ganze Sektion. Bildende Kunst West wollte damals austreten. Ja, Muschk, ich bin mit ihm befreundet. Und er hat aber nun vor Ablauf seiner dreijährigen Amtszeit das Handtuch geworfen. Und dadurch war eine schwierige Situation entstanden. Auch über eine Satzungsdebatte. Und ich habe gesagt, Adolf, was kümmert dich eine Satzung? Mach, was du machen willst. Du hast einen ganz guten Etat, den hat er auch mir überlassen. Sonst ist man ja völlig aufgeschmissen. Also bloß reden und nicht auch finanziell über eine minimale Ressource verfügen zu können, um die Veranstaltung zu veranstalten, die man gerne machen möchte, dann ist alles sowieso Rederei.
Über Adolf Musch müssen wir gleich nochmal sprechen. Udo Zimmermann und Christoph Hein, sind die damals gegen Sie angetreten?
Komisch, nein, die sind nicht gegen mich an. Das muss davor gewesen sein.
Naja,
ich kann mich daran gar nicht mehr richtig erinnern. Also ich war nicht bei meiner Wahl. Es gab auch zwei Gegenkandidaten, wo aber die Mehrheit offenbar der Mitglieder der Meinung war, dass sie nicht unbedingt geeignet waren. Also jeder ist partiell irgendwie geeignet. Aber ich hatte nur den großen Vorteil, insofern spitzte sich das schon auf mich zu. Ich bin Jurist, bin Rechtsanwalt von Beruf. Ich bin jemand, der sich in der Politik auskennt, der vor allen Dingen auch mit der Politik umgehen kann. Auskennen ist ja die eine Sache, aber der mit ihnen auch ja, auf Augenhöhe sprechen kann. Und der die Akademie tatsächlich so in der Öffentlichkeit verteidigen konnte, wie ich das wollte. Und ich bin immer ein Anhänger der Öffentlichkeit gewesen, des öffentlichen Raumes. Und ich habe in der Akademie dann doch den öffentlichen Raum gesehen. Aber es war eine solche Überraschung, auch für mich. Und das Erste, was mir bei dem ARD, was nicht Tagesschau-Interview einfällt, als sie mich fragten, so sind hier jetzt gerade gewählt worden, habe ich gesagt, was sind das denn für Zeiten, in denen jetzt schon Satiriker zu Präsidenten gewählt werden?
Ja, und einer, dem der Ruf vorausging, er sei eher polarisierend als integrierend.
Ja, ich finde das auch nicht schlecht in der Demokratie. Ich habe mal gesagt, das Schlimmste, was hier passieren kann, wenn sie an Langeweile stirbt. Ich bin jemand, der sein Recht als Bürger, sich auch einzumischen in politische Vorgänge, wahrnimmt, wahrgenommen hat. Das hängt auch damit zusammen, dass ich mal als DDR geflüchtet bin. Ich behaupte immer, jemand, der mal die Diktatur erlebt hat, geht mit Freiheit ganz anders um, schätzt sie ganz anders und nutzt sie auch ganz anders. Das war mir immer wichtig. Und natürlich, was 41 Mal versucht worden, meine Arbeiten zu verhindern, juristisch. Ich war schon kein unbeschriebenes Blatt.
Sie haben ja gerade den Kasus Belli benannt, warum Adolf Musch so klug war, sich zurückzuziehen. Es gab eine Satzungsdebatte, die ausgelöst wurde durch die Tatsache, dass der Bund nun finanziell für die Akademie aufkam. Und Adolf Musch hat sich für eine Stärkung des Präsidenten in den Kompetenzen ausgesprochen und die Mehrheit der Mitglieder hat gesagt, nein, die Richtlinien dieser Akademiepolitik soll nicht der Präsident bestimmen, sondern der Senat, also eine Versammlung der Direktoren der einzelnen Sektionen, soll also stärker demokratisch gefasst werden. Wie sind Sie mit diesem Konflikt umgegangen?
Sie beschreiben schon einen wirklichen Konflikt, der damals auch bestand. Und er ist daran, sagen wir ruhig, zerrieben worden. Er, Adolf Musch. Ich habe trotzdem immer gesagt, Adolf, mach, was du willst. Dann, wenn die anderen das nicht wollen, dann müssen sie sich regen. Das werden sie ziemlich sicher nicht tun. Und wenn dann Widerstand kommt, dann muss man sehen, wie man damit umgeht. Aber Adolf Musch hat dann wirklich resigniert, weil die Kompetenzen des Präsidenten tatsächlich, na sagen wir mal, sehr schwach ausgebildet sind. Es gibt einen einzigen Satz in der Satzung im Gesetz. Der Präsident vertritt die Akademie nach innen und nach außen. Aber dann gibt es natürlich den Senat, dem sitzt der Präsident vor. Und wenn die aber nicht mitspielen wollen, können die, wenn sie wollen, permanent auch dem Präsidenten überstimmen. Und ich habe gar nicht gewusst, dass ich auch ein relativ breites, ausgeprägtes diplomatisches Geschick habe. Nicht erpressen, sondern zu sagen, also wenn ihr das, dann das. Und da kamen mir natürlich meine juristischen Fähigkeiten zugute. Die Gegenseite auch mit bedenken. Was will der Gegner? Was treibt ihn? Und wo kann man ihn wirklich, wo muss man ihm Zugeständnisse machen? Wo findet man Kompromisse? Der viel geschmähte Kompromiss, der doch immer auch denunziatorisch oft gegen die Demokratie verwandt wird. Den lernt man da auch zu sagen. Wo ist der Kompromiss, der alle einigermaßen gleich befriedet und befriedigt? Und manchmal habe ich auch Konflikte gehabt. Ich sage, also jetzt reicht es mir irgendwie mal. Dann droht man auch mal so ein bisschen. Also dann sucht euch einen anderen. Ich weiß nicht, habe ich auch einmal, zweimal gesagt. Und dann kriegten die anderen den Schreck, weil sie natürlich keinen anderen hatten. Weil es, ja, ich sage das nochmal, schwer ist, diesen Job zu machen. Ich nenne es mal einfach Job. Wenn man seine eigenen künstlerischen Arbeiten nachgehen will, Das ist wirklich eine Art Verzicht. Ein Filmemacher kann während der Zeit kaum einen größeren Film drehen. Das geht nicht.
Und der Präsident macht das Ganze ehrenamtlich.
Es ist ein Ehrenamt, ja.
Kann das so weitergehen?
Die Leute haben immer gedacht, jetzt ist er nun endlich mit Pensionsanspruch in Amt und Würden. Es gab mal einen wunderbaren Zwischenfall in Heidelberg, als ich gewählt wurde. Irgendein Bürger stieg vom Fahrrad, sagte, ich habe gehört, Sie sind da Präsident geworden. Haben Sie denn auch ein Dienstauto? Und dann habe ich gesagt, nein, ein Dienstauto habe ich nicht. Dann sind Sie auch kein richtiger Präsident. Es ist mir klar geworden, dass es offenbar ganz andere Erwartungen gibt an das Präsidentenamt. Ich habe mir dann die Dinge, die mir wichtig waren, auch wirklich im Rahmen der institutionellen Möglichkeiten gesucht und auch gefunden. Ich habe zum Beispiel eine Gesprächsreihe begonnen, Akademiegespräche. Ich habe angeregt ein Projekt, das nennt sich Kunstwelten, wo wir mit Mitgliedern, Mitarbeitern ins Land hinausgehen. Also nach Anklam zum Beispiel, nach Bitterfeld-Wolfen und sonst wohin. Schon gefährdete Gebiete, was die Demokratie anbelangt. Um mit Schülern zu arbeiten, um Lust wieder auf Kunst zu machen und Lust auf Demokratie gleichzeitig.
Es hat auch die Frage nach dem Geld schon mal einen sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten viel Zeit und Mühe gekostet, seine Äußerungen in dieser Hinsicht zu relativieren. Ich komme trotzdem auf die Frage zurück. Kann man einen solchen Job, wie Sie gesagt haben, also das Präsidentenamt der Akademie ehrenamtlich machen? Das heißt ohne Gehalt, ohne
Entschädigung? Naja, es gibt eine Aufwandentschädigung.
Für die ist minimal.
Na, die ist schon. Ich habe ja noch einen Hintergrund gehabt. Das stimmt schon. Ich habe einen Betrieb gehabt. Ja. Ich habe meinen Verlag, meinen Kunsthandel natürlich intensiv weiter betreiben müssen. Und wenn ich meinen Bruder Rolf in Heidelberg nicht gehabt hätte, hätte ich diesen Job wahrscheinlich gar nicht machen können. Das stimmt schon. Und sonst kommt man immer nur darauf zurück, dass eben dann pensionierte Professoren, wer auch immer, diesen Job machen kann. Das heißt, ist nicht gut.
Und implizit heißt das, eigentlich müsste der Präsident auch bei der Fülle der Aufgaben aufgrund des großen physischen und psychischen Aufwandes entsprechend alimentiert werden.
Gut, da bin ich vielleicht der Schlechteste, der dazu.
Doch vielleicht der Beste rückblickend.
Rückblickend ja, aber ich bin jemand, der immer versucht, auch in keinerlei Abhängigkeiten zu geraten. Das habe ich gelernt.
Die Akademie untersteht der Staatsministerin für Kultur und Medien. Dadurch sind Sie ja nicht abhängig, wenn Sie ein Salär kriegen.
Schon. Ja, aber ich habe auch gekämpft für die Autonomie. Wir sind hundertprozentig abhängig vom Bund.
19 Millionen?
Ja, wobei, wenn die Leute die Summe hören, denken wir, Donnerwetter, was haben die viel Geld. Für das eigentliche Programm bleibt eine knappe Million übrig. Mhm. Und das ist dann, um zwei Häuser zu bespielen. Und wie viele Veranstaltungen wir machen und was wir alles tun müssen, dann doch relativ wenig Geld übrig. Trotzdem, ich klage nicht. Ich sage immer, Leute, wir sind gut aufgestellt, wir sind nicht gekürzt worden. Und der Herr Neumann, keineswegs, die Leute hatten doch große Angst damals. Bei meinem ersten Besuch bei Staatsminister Neumann, dem CDU-Mann, habe ich gesagt, Herr Neumann, wir haben großes Interesse daran, dass es Ihnen gut geht. Denn er war damals ja auch sehr mit Misstrauen.
Er hatte einen sehr unglücklichen Start.
Wir sind sehr interessiert, dass es Ihnen gut geht und Sie sollten allergrößtes Interesse daran haben, dass es uns als Akademie gut geht. Und dann hatte gerade jemand in der Welt, glaube ich, etwas abfällig über uns beide geurteilt. Zwei Auslaufmodelle sollen jetzt wichtige Funktionen in der Kultur der Hauptstadt einnehmen, er und ich. Das las er mir vor und gesagt, ich habe es auch schon gelesen. Aber Herr Neumann, das ist doch eine wunderbare Basis für uns beide. Wir haben doch was Verbindendes. Also machen wir was draus. Und ich glaube, wir haben beide was draus gemacht. Die meisten Skeptiker haben wir eines Besseren belehrt, aber mit viel Arbeit, mit viel Energie. Also bei mir manchmal bis an die Grenze, auch der körperlichen. Ich bin jetzt 77, da ist man eben nicht mehr 50 und hat die Arbeitskraft eines 40-Jährigen. Jetzt bin ich auch noch in diesem Beirat vom Wirtschaftsministerium zum Thema Freihandelsabkommen, was für die Kultur sehr wichtig ist. Das ist wie nochmal ein Beruf dazugekommen. Und als alter Protestant nimmt man natürlich auch alles ernst. Ich bin auch ein Produkt meiner protestantischen Erziehung.
Lassen Sie uns abschließend noch einen Themenkomplex zur Akademie besprechen, bevor wir über Ihre Arbeit der letzten Jahre, also über die künstlerische Arbeit sprechen. Als damals 2006 die Akademie in ihrer sehr schweren Krise sich befand, wurde auch grundsätzlich die Frage gestellt, Sie haben es ja schon angedeutet, ob denn solche Akademien, die vor über 300 Jahren gegründet wurden, im Feudalismus sozusagen als Sachverständigenräte, ob die in einer funktionierenden Demokratie mit vielen Forschungseinrichtungen, Thinktanks und Universitäten und Hochschulen überhaupt noch zeitgemäß ist. Ist es das? Brauchen wir die Akademien?
Ich glaube, ich hätte nicht 9 Jahre da verbracht und meine Arbeitskraft vor allen Dingen dort hingegeben, wenn ich nicht der Überzeugung wäre, dass man sie braucht. Man braucht, glaube ich, eine Institution, die öffentlich gefördert wird, unabhängig ist, die nicht privaten Interessen untersteht und die dann bei großen kulturpolitischen Entscheidungen, wie jetzt diesem Freihandelsabkommen, dann doch, wenn sie es schafft, eine gewichtige Stimme einbringen kann.
Die Akademie der Künste berät und unterstützt die Bundesrepublik Deutschland in Angelegenheiten der Kunst und Kultur. So heißt es in der Satzung. Wie sah das bei Ihnen konkret aus?
Ja, wie sah das konkret aus, indem wir ständig Fragen beantwortet haben, die uns nie gestellt wurden. Ich hätte mir doch schon hin und wieder gewünscht, und wenn es bloß der Ausdruck gewesen wäre, dass wir uns ernst nehmen, dass wir bei der einen oder anderen Frage, wo wir auch Sachverstand haben, gefragt worden wären. Nicht, dass wir immer nur unseren Sachverstand ungefragt herantragen müssen an die Politik, an die Öffentlichkeit. Das ist schon eine Art Manko, wo ich meine, es muss sich verbessern. Ich habe das Gespräch vermisst ein wenig. Also wie oft habe ich das mit Herrn Neumann, auch jetzt Monika Grütters getroffen und sowas. Und wenn ich nicht anfange, dann sind die auch meist überlastet. Ich habe ja auch großes Verständnis. Also trotzdem haben wir dann immer doch gute Antworten bekommen, wenn wir gefragt haben. Das ist so richtig. Aber dass es ein kontinuierliches Treffen gegeben hätte zum Beispiel. Wie organisiert man denn Gespräche? Indem man sich verabredet. Aber nicht sagen irgendwann, sondern indem man sagt, alle 8 Wochen kommen wir mal zusammen. Wenn es bloß für eine halbe Stunde ist. Und dann trägt jeder das vor, was ihn bewegt, was ihn beschäftigt, wo er glaubt, der andere könnte einem mit seinem Sachverstand helfen, wechselseitig. Das hat es nicht gegeben. Und ich werde den Nachfolgern mal empfehlen, einfach diese Anregung mal versuchen weiterzugeben, in der Hoffnung, dass es mehr institutionell auch verankert wird und nicht dem Zufall bloß unterliegt.
Also, so wie wir Monika Grütters kennengelernt haben, wird sie diesen Vorschlag wahrscheinlich auch aufnehmen.
Ja, ich glaube auch. Das war jetzt mein Versäumnis. Nicht Resignation, das kann man nicht sagen. Resignieren nicht so schnell bei manchen Sachen. Aber vielleicht hätten wir selber intensiver daran arbeiten müssen. Aber wir waren ja auch froh, dass uns niemand reinredet. Es ist so gut wie nie reingeredet worden. Ich habe auch den Leuten gesagt, ich rate niemanden, sich mit mir anzulegen. Und das war vielleicht ein ganz gutes Modell. Auch für Leute, die gern so ein bisschen von der Seite auch die Akademie benutzen wollen.
Aber diese Politikberatung, die findet ja kaum noch statt. Sie haben das ja selber skizziert. Die Politik kommt ja selten auf Sie zu, um da jetzt Rat zu holen. Christoph Hein hat in den Auseinandersetzungen von 2006, wo es auch um das Selbstverständnis der Akademien ging, und es gibt ja zahlreiche, ich erinnere nur an die Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung, die Bayerische, die Sächsische in Dresden. Christoph Hein hat damals gesagt, nein, eigentlich machen wir keine Politikberatung mehr, sondern wir sind Zirkel, in denen sich Künstlerinnen und Künstler austauschen können sollen unter Gleichgestimmten, nicht Gleichgesinnten. Diese Funktion alleine wäre doch schon sinnvoll genug.
Nein, das ist mir nicht sinnvoll genug. Das ist genau das, wo ich der Meinung bin, das reicht nicht mehr. Das hat vielleicht eine gewisse Zeit gereicht. 300 Jahre hat es möglicherweise gereicht. Aber als ich auch damals sagte, oft, nur weil eine Generation jetzt mal schlapp ist, können wir doch nicht an der Akademie vor die Hunde gehen lassen, die 300 Jahre existiert. Dann hat einer mal gesagt, nur sagen Sie mal, 300 Jahre sind aber wirklich genug. Dann habe ich dieses Argument nicht mehr gebracht. Nur jetzt ein internes Leben zu gestalten, zu führen, wie auch immer, das reicht mir zum Beispiel nicht. Da bin ich jemand, der nochmal sagt, die Öffentlichkeit, die sich uns leistet, hat einen Anspruch, dass sie etwas zurückbekommt.
Mhm. Das könnte ja passieren, wenn diese Akademien tatsächlich innovativ wären. Aber das Personal spricht möglicherweise dagegen. Akademien haben in Deutschland immer noch den Ruch, Altherrenclubs zu sein, also überwiegend männlich geprägt und überwiegend von älteren Herren. Haben Sie denn in den letzten 9 Jahren dazu beitragen können, dass sich das ein wenig ändert?
Auf jeden Fall, was die Mitarbeiterschaft betrifft. Also von den Mitarbeitern sind schon die Mehrheit Frauen. Das war auch nicht so ganz einfach, aber na gut, diese Prozesse sind alle natürlich mühsam. Na klar wollen die alten Männer nichts abgeben. Das ist aber überall so in unserer Republik. Warum reden wir denn von Quoten? Nur geht das bei der Akademie schlecht, weil es sind Zuwahlen immer.
Die Mitglieder und wählen ihre Mitglieder.
Die Mitglieder, man dazu. Wird gewählt, man wird vorgeschlagen, man wird gewählt. Aber es hat eine Sektion, Bildende Kunst neulich mal gesagt, wir wählen diesmal nur Frauen dazu. Da haben die anderen durchgesagt, ja, ist das jetzt nun eine Schikane gegenüber den Männern? Wie gesagt, nein, das sorgt dafür, dass man das Ungleichgewicht ein wenig ausgeglichen wird. Und deshalb kämpfe ich auch. Zum Beispiel, ich würde mich ja freuen, wenn mal eine Frau Präsidentin würde. Das ist schon den Schweiß der Elenden wert.
Aber haben Sie denn Einfluss auf die Zuwahlen?
Ich habe nur eine Stimme. Ich habe natürlich die Möglichkeit zu empfehlen. Das habe ich. Und nun wird sich zeigen, ob Leute meinen Empfehlungen folgen oder nicht. Sag mal, es gibt doch auch den Künstlertyp, kennen Sie doch genauso, der eigentlich die Politik nicht verachtet unbedingt, aber von ihr in Ruhe gelassen werden will. Warum ist denn das Modell Merkel so erfolgreich? Kann man doch auf die ganze Bevölkerung übertragen. Die Bevölkerung möchte von der Politik in Ruhe gelassen werden. Sie möchte, dass da oben, wo immer oben ist, jemand erscheint, der die Dinge schon regelt irgendwie. Ob das nur auf Dauer angelegt ist, das ist relativ leider auch egal. Und ich habe da gesagt, wir segeln doch nicht, ohne dass das viele stört, auf einen Biedermeier zu. Mhm. Und das Unpolitische hat doch Konjunktur. Und wenn dann jemand wie ich damals, ja, notgedrungen als Feuerwehrmann kam, war das schon ein gewisser Schock, auch für diese Akademie natürlich. Aber sie waren alle so erschreckt irgendwie. Man muss die Schrecksekunde nutzen, dass ich manche Dinge tatsächlich ändern konnte. Auch in der Struktur.
Aber lassen Sie uns die Struktur mal ansehen. Seit Ihrer Amtszeit 2006, ich habe mir mal zwei Bereiche näher angeguckt, die bildende Kunst, da gab es insgesamt 25 neue Mitglieder, davon 12 Frauen, immerhin die 50%-Quote. Das Durchschnittsalter dieser neuen Mitglieder beträgt heute 62,4 Jahre. Im Bereich der Baukunst wurden 19 neue Mitglieder gewählt, davon 6 Frauen. Nun ist die Architektur traditionell eine Männerzunft. Das Durchschnittsalter der Mitglieder, da geht auf 62 Jahre, also der neu gewählten Mitglieder. Wenn ich mir angucke, wer alles nicht in der Akademie ist, einer der international renommiertesten Bauingenieure und Architekten, Werner Sobeck, ist nicht dabei. Gottfried Böhm wurde 12 Jahre, nachdem er den Pritzker-Preis erhalten hat, den Nobel-Architekturpreis in die Akademie gewählt. Es sind nicht dabei so namhafte Leute wie Christine Feireis, die Mitglied in der Jury des Pritzker-Preises ist. Wenn ich mir die Literatur angucke, da ist es noch desaströser. Ich nenne nur zwei Namen, von denen ich und nicht nur ich meine, dass sie Mitglieder der Akademie sein sollten. Ulrike Dresner, eine Schriftstellerin hier aus Berlin, die ist auch schon 53. Dietmar Dart, ein kluger Kopf, den wir alle als Publizisten kennen, von 45. Langer Argumentation, kurzer Sinn. Eine Verjüngung und eine Verweiblichung der Akademie ist doch dringend vonnöten.
Ich könnte Ihre Liste noch beliebig verlängern. Und habe einfach, wenn ich schon keinen Einfluss habe auf die Wahlen, dann zumindest Leute geholt zu Veranstaltungen, immer wieder neu. Herbert Fritsch habe ich vor ein paar Tagen eine wunderbare Veranstaltung gemacht.
Ein junger, sehr renommierter
Theater. Der für mich also da geradezu hineingehört. Ich fürchte, der wird nicht gewählt. Sie sagen Alternenclub, ja. Und diesen Alternenclub, den muss man immer im Rahmen der Möglichkeiten schütteln. Das gelingt einmal, mal nicht. Und was helfen denn da? Außer Appelle haben sie keine Möglichkeit. Und sie können bestimmte Dinge immer nur vorleben. Übrigens, ich bin auch nie gewählt worden, richtig. Die Westakademie, die damals für mich zuständig war, der gute Max Bill, der große Bildhauer, hat mich immer vorgeschlagen. Und dann musste ich den immer wieder trösten, als er dann kam und sagte, es hat wieder nicht geklappt, als Schweizer. Es hat wieder nicht geklappt. Ja, ja, die wollten nicht einen, wie heißt das immer so schön, Politkünstler. Als ob nicht alle Künstler politisch seien, was der gute Gérard Mortier mal einen ganzen Vortrag gehalten hat in der Akademie. Das Mitglied Mortier, alle Kunst ist politisch. Ja, wie können Sie gewachsene Strukturen, von denen Sie der Meinung sind, da gibt es nicht Wildwuchs, aber da gibt es Entwicklungen, die zu einer gewissen Starre führen. Wie kann man das ändern? Mit denselben Personen, die aber nur wählen können. Also das muss aus innen herauskommen. Und das ist eine Herkulesarbeit.
Oder eine Amazonenaufgabe.
Ja, deshalb bin ich auch so dafür, dass die Zeit vielleicht wirklich, manchmal bedarf es auch gewisser gesellschaftlicher Entwicklung. Und leider ist die gesellschaftliche Entwicklung geht in unserer Zeit nicht wieder auf Öffnung, nicht auf Demokratisierung, nicht auf politischen Engagement der Mehrheit der Bürger, sondern sie geht zurück. Und da haben wir aber jetzt nun wieder gerade eine Aufgabe. Und ich kann nur hoffen, dass wer immer gewählt wird, dass derjenige begreift, dass wir eben auch eine kulturpolitische Aufgabe haben und nicht bloß innere Zirkel sind. So schätze den Christoph Hein sehr. Aber da bin ich völlig konträrer Meinung. Um sich zu treffen, da gibt es zig andere Möglichkeiten. Es gab ja sogar mal die Idee von einem von mir hochgeschätzten Theatermann. Wir haben so einen wunderbaren Clubraum am Pariser Platz, wo ich mein Büro habe. Das Einzige, was ich vermissen werde, wirklich richtig mein Büro am Pariser Platz, wo ich wirklich auf das Geschehen der Republik blicke und mir einbilde, ich sei im Zentrum der Macht. Da wollte mal jemand einen Durchbruch machen, oben vom Clubraum zum Hotel Adlon. um dann irgendwie, ich weiß nicht, die Küche von Adlon mit nutzen zu können, um einen Club zu machen. Da habe ich gesagt, um Himmels Willen keinen Club, sondern im Gegenteil, wir vermieten diesen Clubraum teuer, um wieder unser Programm finanzieren zu können.
9 Jahre lang waren Sie Präsident der Akademie der Künste und 9 Jahre, so entnehme ich dem, was Sie jetzt so gesagt haben, 9 Jahre nicht die Möglichkeit, selber als Künstler zu arbeiten.
Ganz schlimm's nicht, aber die letzten Plakate, wenige allerdings gemacht. Aber mein Problem besteht ja darin, dass fast alles, was ich gemacht habe, weiterlebt. Ich kann 30 Jahre alte Plakate nehmen, das ist nun mal mein Haupttätigkeitsfeld, die Plakate. Sie sind aktueller teilweise als zur Zeit, als sie entstanden sind. Ich habe jetzt eine große Tournee zusammen mit dem Goethe-Institut durch 65 Länder gemacht, mit Umweltplakaten zum Beispiel. Allein 18 Ausstellungen in China, die waren dort so aktuell, in Anbetracht der Umweltverhältnisse in China, dass sie also nicht mehr ergänzt werden mussten durch immer wieder neue. Es gibt neue Gegner, keine Feinde. Gegner, Amazon, Google, wie sie alle heißen, das sind die wirklichen Bedrohungen, die unsere Zivilisation geradezu, unsere Kultur bedrohen. Deshalb warne ich immer, bin doch so ein Gaswurzelmann. Wir nehmen zum Beispiel in unserem kleinen Büro in Heidelberg mitten in der Altstadt, unserem Laden, unserer Galerie, keine Amazon-Pakete mehr an. Wenn die Nachbarn nicht da sind, wenn die Studenten, die gegenüber wohnen, obwohl sie 5 Minuten zur nächsten Buchhandlung haben, ihr Buch da bestellen könnten, am nächsten Tag es auch hätten, eben nicht dahin gehen, sondern abends am PC ihr Buch bei Amazon bestellen und sagen, diese Pakete nehmen wir nicht an. Da kann man lachen darüber. Man kann sogar laut lachen darüber. Was für eine lächerliche Aktion. Nein, aber derjenige muss dann dahin laufen, wo dann die Amazon-Pakete ausgeliefert werden. Und da kriegt es nicht gegenüber. Und viele solche, ich könnte jetzt zig solche Beispiele, ich gehe auch durch die Akademie abends, lachen auch manche ein paar, mache überall das Licht aus. Und dann sagen, warum muss denn hier überall das Licht, man ist gar nicht mehr da.
Wären Sie 2006 nicht gewählt worden, dann hätten Sie viel als Künstler schaffen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie gelegentlich in Ihrem Büro am Pariser Platz gesessen haben und gesagt haben, ich habe da so ein Projekt im Kopf, das würde ich gerne realisieren. Allerdings, es fehlt mir Zeit und Kraft dazu. Kam das häufig vor, dass der Künstler in Ihnen vom Präsidenten unterdrückt
wurde?
Nein,
das kam nicht häufig vor, weil ich gehöre zu den Verrückten, die das dann trotzdem machen. Ich gehe dann eben nachts um 2:30 ins Bett und mache es dann eben zwischendurch. Na klar, ist das eine schwierige Situation gewesen. Für jeden, der noch aktiv ist, künstlerisch und wie auch immer, für den ist es eine zusätzliche Arbeitsstelle, die sie ausfüllen müssen und nicht mit halber Lunge. Und das Problem meiner Vorgänger teilweise war, ohne sie jetzt irgendwie herabzuwürdigen, dass sie andere haben machen lassen. Und die Akademie ist doch nicht ohne Not in einen Zustand geraten, wo manche gesagt haben, wirklich brauchen wir das noch. So war das doch vor 9 Jahren. Wer das leugnet, der leugnet eben wirklich alles, was an Realität ihm begegnet. Dass ich auf vieles verzichtet hätte, nein. Ich habe natürlich im Gegenteil jetzt diese Arbeit als meine künstlerisch-politische Arbeit angesehen. Ich habe gesagt, ich bin ein Kämpfer für den öffentlichen Raum. Nochmal, Kämpfer für den öffentlichen Raum, weil sich da Demokratie abspielt. Und die Akademie ist ein zentraler Ort, in dem habe ich einigermaßen das Sagen. Wir haben ja vorhin gehört, dass die Möglichkeiten des Präsidenten gar nicht so groß sind. Das war meine Hauptenergie, die ich da manchmal auch verschleudert habe.
Aber Klaus Steg, diese Präsidentschaft jetzt zum Happening zu machen, das hieße ja, sie schön zu reden. Der Künstler in Ihnen ist ja weiterhin vorhanden gewesen und Sie verabschieden sich ja als Künstler von der Akademie. Sie bleiben ja weiterhin Mitglied. Als Künstler mit einer großen Ausstellung, die im Hanseatenweg zu sehen ist, eine große Werkschau, eine große Dokumentation auch Ihrer Sammlung. Kunst für alle ist der programmatische Titel. Bis zum 7. Juni ist sie zu sehen. Eine ja ganz umfassende Dokumentation, nicht nur ihrer künstlerischen Arbeit, sondern auch der Freundschaften, der Begegnungen, die sie hatten, allen voran Josef Beuys. Können Sie daran wieder anknüpfen? Wollen Sie das noch fortführen?
Nein, erstmal habe ich es nie völlig aufgegeben. Ich habe ja gesagt, mein Bruder hat mich da wesentlich unterstützt. Volker bis zum Lebensende haben wir zusammengearbeitet und wie sie alle heißen. Nein, aufgegeben habe ich ja nichts, sondern es ist ein bisschen reduziert worden, na klar. Aber ich habe erstmal eine ganze Menge vor, natürlich. Ich sage immer jetzt nach dem 30. Mai. Ich habe Einladungen en masse immer gehabt. Sie haben sich verdreifacht während meiner Präsidentenzeit, weil die Leute immer einen Präsidenten haben wollen. Das wird sich ein bisschen reduzieren, hoffe ich sogar. Und wenn die Leute mal fragen, wie können wir Ihnen meine Freude machen? Dann habe ich immer gesagt, wenn Sie mir sagen, dass ein Termin ausfällt. dabei ist es geblieben. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr bedrängt, manchmal sogar. Wie kann man da Mitglied werden? Viele Leute wollen mit der Akademie zusammenarbeiten und die Möglichkeiten sind trotzdem beschränkt. Also was mir schwer gefallen ist, auch guten Leuten abzusagen, zu sagen, nein, das können wir leider nicht machen. Unser Ausstellungsplan ist voll. Wir können nicht noch eine Ausstellung reinschieben, wo ich manchmal das gern gemacht hätte. Also es gibt natürlich auch die Begrenzungen der Institution, gar keine Frage. Ich will nicht die große Arie des Verzichts singen, der schrecklichen 9 Jahre. Nein, ich habe für mich das Beste draus gemacht. Sonst wäre ich doch nach 3 Jahren gegangen. Also es ist doch mein Problem. Es ist doch nicht das Problem derer, die mich gewählt haben. Es ist mein Problem, dass ich die 9 Jahre, ich sag mal jetzt schon, auch durchgehalten habe. Zum Schluss ist es mir schwer gefallen, schwerer, weil natürlich auch dann viele wieder die Gefahr zurückzufallen wieder in den alten, na, sagen wir ruhig Schlendrian, den alten Trott. Ist doch immer gut gegangen. Dann sage ich mal, nein, es ist nicht gut gegangen. Wir müssen bestimmte Dinge aufrechterhalten. Wir müssen bestimmte Erwartungen auch erfüllen, die wir uns selber geben müssen. Natürlich ist das so. Nicht selbstzufrieden zu sagen, na, unser Etat ist doch gesichert fürs nächste Jahr. Die Gehälter sind gesichert. Ich habe immer gezittert, wenn die nächsten Lohnverhandlungen zwischen den Gewerkschaften und dem Bund anstanden. Da konnte ich genau ausrechnen mit meinem Wirtschaftsmenschen, der mir sagen konnte, auf Heller und Pfennig, das bedeutet für uns diese Gehaltserhöhung mit 130 Mitarbeitern so und so viel. Das geht erstmal ab, wenn wir es nicht irgendwo wieder herbekommen vom Ministerium. Und aber nicht durch Willfährigkeit nun wieder, zu sagen, wir müssen jetzt brav sein, damit das Ministerium uns hoffentlich diesen Ausgleich gewährt, was wir an Gehalt jetzt mehr zahlen müssen, sondern mit Überzeugung, dass wir notwendig sind. Und wehe dem, wir kommen auf die Idee der Selbstbegrenzung, der Selbstbeschränkung, dass wir nur noch Altherrenclub treffen, veranstalten, uns austauschen. Alles wunderbar, keine Denunziation dessen. Aber in diesen Zeiten, die härter werden, da bin ich fest überzeugt, die werden sozial härter. Dieses Merkel-Reich existiert nicht ewig, sondern alles, was an Problemen verschoben wird, und da wird viel verschoben in die Zukunft, das wird zurückprallen und wir werden eine härtere Republik bekommen. Und ein Mitglied hat mir neulich gesagt, die auch so einen Migrationshintergrund hat, aus dem Dritten Reich noch, ihre Eltern geflüchtet sind, die sagt mir, weißt du, wovor ich Angst habe ein bisschen? Wenn wir mal eine wirkliche Rezession bekommen, eine wirtschaftliche Rezession, wo gehen dann die Leute hin?
Den Blick in die Zukunft würde ich mir gerne für den Schluss aufbewahren. Diese Ausstellung, die da gegenwärtig zu sehen ist in der Akademie mit dem Titel Kunst für alle, zeigt viele Facetten. Es ist zum einen eine Dokumentation ihrer Arbeit und ihrer Sammlung. Sie dokumentiert auch 5,5 Jahrzehnte Kunst- und Kulturgeschichte in der Bundesrepublik anhand ihrer Plakate und Dokumente. Sie dokumentiert auch, mit wie viel Gegnerschaft, mit wie viel Feindschaft, ja mit wie viel Hass man ihnen begegnet ist. Das ist rückblickend erstaunlich. Dieser Hass verfolgt sie augenscheinlich immer noch bis in die Gegenwart. Also wenn ich die Schreiben lese, die damals an sie geschickt wurden, als sie Präsident der Akademie wurden, das ist erstaunlich.
Ja, das habe ich mir redlich verdient. Nein, also wenn sie da zart beseitet sind, ich war ein sehr ängstliches Kind und staune manchmal über mich selber, was aus mir geworden ist, welche Risiken ich eingegangen bin. Das kann man an dieser Ausstellung sehr gut beobachten. Ich habe zweimal mit meinem Freund Steidel, dem Verleger aus Göttingen, die Grugerhalle gemietet in Essen. Da gehen 7.000 Leute rein, privat gemietet. Und wehe dem, die 7.000 Leute wären nicht gekommen, wären von unserem Programm, was wir da geboten haben, mit Politik aber auch, mit Kultur, mit Heinrich Böll, mit Günter Wallraff, mit Musikgruppen aller Art. Wenn die nicht gekommen wären, ja, dann wäre aber der Konkursverwalter schon sehr bald bei uns gewesen.
Ja, dabei knüpfen wir an etwas an, was mir in dieser Ausstellung auch auffällt. Also gerade wenn man sich diese einzelnen Jahrzehnte so vor Augen führt, Revue passieren lässt, die 60er und 70er Jahre oder zumindest Anfang der 70er waren getragen von einem großen, fast naiven Optimismus, von einer Fortschrittsgläubigkeit, die mit der Ölkrise implodierte. Im Kunstbetrieb, im Kulturbetrieb der Republik ist so etwas wie Skepsis zu beobachten, die sich dann in den 90er Jahren angesichts auch der internationalen Konflikte, in die die Republik involviert war, zu einem gewissen Schwermut verdichtet. Wo stehen wir heute?
Wir haben Riesenprobleme. Wenn wir es nicht schaffen, wir werden Riesenprobleme bekommen. Das, was wir mit dem Schlagwort Globalisierung umschreiben. wenn wir das nicht, ich sage mal jetzt in dem Fall auch zur Bewahrung unseres Zusammenlebens nutzen und das zustande bringen. Das ganze Internet hat uns so verändert irgendwie in unserem Alltagsverhalten. Das haben wir neulich einen Ausschuss gemacht, Arte Postale, wo wir nochmal daran erinnert haben, dass man auch einen Brief schreiben kann, der schön sein kann. Wir haben Probleme mit dem Kapitalismus, so ganz allgemein gesprochen. Das klingt immer so banal, wage ich kaum, das so auszudrücken. Aber ich glaube, dass der Kapitalismus auf Dauer ein System, eine Krankheit zum Tode ist. Weil die Umwelt zum Beispiel darin nicht vorkommt in Wahrheit. Das müssen Menschen immer wieder versuchen, da hineinzubringen, dass das auch noch da ist. Die Rücksichtnahme, das Wort Solidarität, kennt der Kapitalismus in Wahrheit nicht. Warum bin ich denn in der SPD? Weil das damals das Stichwort war. Wir sind solidarisch mit den Schwachen, mit den Kranken, mit den Mühseligen und Beladenen. Das kommt da nicht vor. Und ich fürchte aber leider, das ist meine bittere Erkenntnis jetzt, die kapitalistische Form der Natur des Menschen leider möglicherweise die adäquateste ist. Der Mensch ist nicht per se ein solidarisches Wesen. Den Individualismus, den wir heute so schön hochhalten und pflegen, ist nicht auf Solidarität angelegt, sondern auf Ich will haben. Und wenn man eben schon an dem Reichtum der anderen nicht teilnehmen kann, dann möchte man das möglichst jede Woche über den Lottogewinn versuchen. Der Jackpot, der überall lockt. In meinem kleinen Zeitschriftenhalter Laden, da sind immer die Zahlen angegeben, wie hoch der Jackpot ist. Wir haben verlernt auch, glaube ich, dass wir die Zukunft so in den Blick nehmen. Ich glaube, wir sind ein bisschen zukunftsenttäuscht auch, dass wir glauben, wir könnten gar nichts mehr lösen. Und wenn wir jetzt diese Freiheitsdiskussion nochmal anschauen, da geht es ja wirklich jetzt ans Eingemachte. Wollen wir unsere Form des Rechtsstaates, wie wir ihn haben, auch noch der Wirtschaft opfern, dass die Wirtschaft weitgehend die Politik bestimmt. Wir machen immer noch Politiker verantwortlich für Dinge, für die sie längst nicht mehr verantwortlich sind. Das ist gelungen. Warum zahlt denn Amazon und Google und Starbucks so gut wie keine Steuern mehr bei uns? Das wissen wir aber seit Jahren. Und trotzdem mit allen Gewerkschaftskämpfen, das stört mich wieder als Gewerkschaftsmitglied, warum sagen wir nicht gleichzeitig, wenn schon der Topf, an den wir ran wollen, immer kleiner wird letztlich. Warum sagen wir nicht gleichzeitig, wir wollen aber gleichzeitig dafür kämpfen, dass der Topf wieder größer wird, der Inhalt des Topfes. Das stört mich immer so.
Wird das noch geschehen, nachdem doch unübersehbar geworden ist, dass dem Primat der Politik nun der Ökonomie gefolgt ist? Die Wirtschaft bestimmt die Konjunkturzyklen, die Einkommensverhältnisse in der Republik. Die Politik kann bestenfalls noch an der einen oder Stelle regulierend eingreifen.
Sie kann besänftigen. Das ist, glaube ich, ihre Hauptaufgabe inzwischen geworden. Die Aufmüpfigen. Aber wir haben ja auch keine revolutionäre Situation. Das ist ja auch geschafft worden.
Das ist die Frage. Und darauf zielte jetzt meine vorherige Frage, als ich versucht habe, so ein wenig die unterschiedlichen Aggregate oder Temperaturzustände der 60er, 70er Jahre gegen 80er, 90er Jahre und Anfang dieses Jahrhunderts auszumessen. Wenn man sich die Situation anguckt, sei es in der darstellenden Kunst, sei es im Film, sei es in der Literatur, dann ergibt sich eine Haltung, die nach meiner Wahrnehmung so etwas wie dem Expressionismus im vergangenen Jahrhundert entsteht, wo eine große Angst, Schwermut, Skepsis gegenüber der Gegenwart und Zukunft da ist. Und wenn wir uns die politischen, kulturellen, auch die internationalen Verhältnisse ansehen, gibt es in der Tat starke Parallelen dazu. Haben Sie als Präsident in Gesprächen mit Mitgliederinnen und Mitgliedern, mit Intellektuellen, mit Künstlern ähnliche Erfahrungen gemacht oder unterscheidet sich das gänzlich von meiner Wahrnehmung?
Es unterscheidet sich nicht gänzlich von Ihrer Wahrnehmung. Aber diese Gespräche, die gibt es nicht im großen Maße, mal ein bisschen gestelzt auszudrücken. Also da muss ich überlegen, mit wem führe ich denn Gespräche? Über das, was mich beschäftigt, was die anderen möglicherweise genauso beschäftigt. Und vor allen Dingen mit einem Veränderungsgedanken. Nicht bloß den Zustandsbeschreibungen, da ist man ja schnell beieinander. Aber wo kommt denn die Kapazität, die Energie her, etwas zu ändern wieder an diesem Zustand?
Aber bis zum Ende Ihrer Amtszeit werden 70 Akademiegespräche am Pariser Platz geführt worden sein. Gibt es da also etwas wie ein Substrat, wo Sie sagen, das kann ich da rausziehen oder das kann ich nicht da rausziehen? Eine Grundhaltung?
Also, ja, doch, dass es ein bestimmtes Bedürfnis bei einer bestimmten Gruppe von Menschen gibt. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Nicht unbedingt bei den Mitgliedern. Also ich war immer glücklich, wenn mal ein oder zwei oder vielleicht sogar mal drei Mitglieder an den Akademiegesprächen mal zugehört haben, nicht am Podium saßen oder auch Mitarbeiter mal gekommen sind. Die kommen natürlich in großen Scharen zu Buchlesungen von bekannten Autoren. Da gibt es eine Garantie dafür. Deshalb, manches haben sie mich auch einfach, ich sag mal jetzt salopp, machen lassen. Nicht unbedingt mit dem großen Einverständnis, das ist wichtig, das ist notwendig, das ist gut für die Akademie. Diese Illusion habe ich nie gehabt. Trotzdem weiß ich, dass es eine ganze Menge Menschen gibt und ich gehöre aber zu den Typen, die nicht immer auf die Masse warten. Ich bin der Masse gegenüber eher skeptisch irgendwie. Sondern wenn ein paar Leute wissen, was sie wollen und sie das energisch betreiben, und die Erfahrung habe ich nur gemacht, das ist meine Lebenserfahrung, dann können sie eine Menge bewegen, auch aus dem Stand heraus. Wir haben so viele Dinge gemacht. Eine meiner großen Niederlagen, ich bin ein harter Kämpfer immer gewesen, zusammen mit Heinrich Böll und Günter Grass, wie sie alle heißen, gegen die Bild-Zeitung. Ich hätte mir nie träumen lassen damals, als wir die Aktion gemacht haben, wir arbeiten nicht für Springer-Zeitungen, große Aufrufe, wo sich sehr viele beteiligt haben damals, dass dieses Organ einmal das Leitmedium unserer Medienwelt werden würde. Und das ist es geworden. Ich habe noch keinen Journalisten getroffen, der das bestreitet. Und sie arbeiten mehr oder weniger alle darauf hinzu noch. Und wenn heute ein Politiker irgendwas Wichtiges zu sagen hat, obwohl ich weiß von einigen, dass sie diese Zeitung verachten, dass sie trotzdem als erstes in die Bild-Zeitung gehen. Und wir haben eine Veranstaltung jetzt gehabt, Charlie Hebdo. Da hatte sich eine Bild-Zeitungsredakteurin angemeldet. Und dann wollte die Gespräche vermittelt bekommen. Und dann hat meine Mitarbeiterin gesagt, Frau Huber, nein, wir vermitteln das nicht, weil Herr Steck gibt der Bild-Zeitung generell keine Interviews. Was interessiert denn die Millionen Bild-Zeitungsleser, ob Herr Steck der Bild-Zeitung Interviews gibt oder nicht? Und hat die in einer Weise angepfiffen. Ich habe meine Mitarbeiter noch nie so erschrocken gesehen. Mir hat neulich ein anderer Journalist mal gesagt, erzähl mir nichts, wenn die Bild-Zeitung am Telefon ist, geht mein Puls auf 180, 190. Nur wenn sie sich melden. Und diese Macht, da kann man nun sagen, ja, wir haben nichts zustande gebracht. Und trotzdem werde ich der Bild-Zeitung auch künftig kein Interview geben. Nun wird die das nicht jucken. Aber nochmal, es geht um eine Haltung. Für mich sind Menschen ganz wichtig, bei denen ich eine Haltung erkenne. Die muss nicht unbedingt kompatibel sein mit meinen Überzeugungen. Aber Demokratie braucht, glaube ich, Menschen, die für etwas stehen, die auch nicht schwanken bei jeder Gelegenheit, die bereit sind, Risiken einzugehen, auch im Beruf Risiken einzugehen. Sagen wir mal, meine Heldinnen in der Gegenwart sind die Frauen bei Aldi oder bei Lidl, die für einen Betriebsrat kämpfen. Das sind für mich Heldinnen. Und nicht diese ganzen Schlaffis, die dann also trotzdem da einkaufen, obwohl sie wissen, die kriegen jetzt Riesenprobleme, weil sie für einen Betriebsrat hier kämpfen. Diesen Leuten, denen immer alles egal ist, das sind meine wirklichen Gegner, immer gewesen. Und ich habe, glaube ich, im Augenblick mehr denn je davon. Gut, damit muss man leben, aber trotzdem, sie erleben mich doch hier als einen fröhlichen Christenmenschen. Natürlich guckt die Resignation hin und wieder über die Schulter, gar keine Frage. Das wäre ja nun albern, ich bin da hier nicht der Zampano, der dafür sorgt, dass ihr mal einen vergnüglichen Abend habt. Aber ich habe meine Überzeugung gespeist auf meiner Diktaturerfahrung. Das ist mir wichtig. Ich weiß, die Freiheit ist kostbar, vor allen Dingen für Satiriker. Das hat Charlie Hebdo bewiesen. Wir haben eine Gerichtsbarkeit, die auch die Meinungsfreiheit verteidigt. Niemand hat das Recht, mit der Kalaschnikow zu kommen. Wenn ihm was nicht gefällt, dann kann er gefällig zu Gericht gehen und hat eine faire Chance, auch dort zu obsiegen. Aber ich bin jemand, der immer auf der Suche ist, auch nach Partnern. Und ich habe, wenn man wirklich sucht, immer welche gefunden. Und auch in der Akademie. Nicht alle, es sind nie alle. Aber ich glaube, wichtig wird sein, dass die Akademie einfach den Geist, den sie wieder ja auch in anderen ausgelöst hat. Ich habe das Gefühl, die Leute, die uns besuchen bei allen möglichen Veranstaltungen, für die ist die Akademie wichtig. Nicht nur für uns selber. Das wäre in der Tat zu wenig. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir auch die künftigen Krisen, wie es nach meiner Überzeugung geben wird, die werden wir überstehen, aber nur dann.